Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um die aktuelle Viruskrise und den Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Michael Will, Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht Bayern. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Severin.
Heute möchten wir uns mit Michael Will, dem Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht Bayern, über die aktuellen Fragestellungen rund um die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Datenschutz unterhalten. Außerdem möchten wir natürlich von Herrn Will wissen, was er sich für sein neues Amt als erstes vorgenommen hat. Herzlich willkommen, Herr Will.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, die Corona-Krise ist ja mittlerweile ein paar Tage alt. Wir hatten Gelegenheit, bereits einige Ratschläge der Aufsichtsbehörden zu bekommen. Oliver, du hast dir da mal einen kurzen Überblick verschafft. Bring mich doch kurz auf Stand. Was hast du dabei so gefunden?
Ja, ist also ganz interessant. Es gibt schon einiges dazu. Also die Datenschutzkonferenz hat ja bereits Mitte März eine gemeinsame Empfehlung namens Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veröffentlicht. Sehr langer Titel, aber auch sehr wichtiges Thema. Und viele Aufsichtsbehörden haben sogar ein spezielles Corona-FAQ herausgegeben. Und trotzdem, das merken wir alle, die Verunsicherung in den Unternehmen, in Schulen, in Privathaushalten ist offensichtlich groß. Einige Beispiele, wo es Unklarheiten gab, so musste der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit klarmachen, dass der Bericht über eine angebliche Untersagung des Schulunterrichts per Skype eine Falschmeldung ist. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stellte klar, dass Schulen auch in Zeiten von Corona ohne Datenschutzverstöße online unterrichten können. Das sind nur einige Beispiele der letzten Wochen, die zu Schlagzeilen geführt haben. Und nun haben wir mit Herrn Will, dem Präsidenten einer Aufsichtsbehörde, im Podcast und möchten gerne erfahren, was er uns zum Datenschutz in Krisenzeiten berichten kann. Und Herr Will, da würde ich ganz gerne mit der Frage einsteigen, haben Sie viele Anfragen zu Corona und Datenschutz erhalten?
Ja, das war von Anfang an spürbar, dass das eine neue Situation ist, die an verschiedenen Stellen in den Unternehmen Fragen aufwirft, die wir einfach bisher nicht hatten. Da ging es um die Fieberkontrollen am Eingang, um die Frage nach, wo waren Sie zuletzt im Urlaub, war das ein Risikogebiet und anderes mehr. Das sind Punkte, die relativ schnell dann auch zu klären waren, wo wir in vielen Fällen auch ein grünes Licht setzen konnten und erklären konnten, das sind noch beispielsweise auch im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zulässige Datenerhebungen. Aber das Ganze hat sich nach meiner Wahrnehmung mittlerweile stabilisiert. Eine große Rolle spielt weiterhin die Organisation von Kommunikation und vor allem die damit zusammenhängende Technik. Da gibt es immer wieder Unsicherheiten. Der entlegenste Fall war die Gewährleistung einer Kommunikation in einem Pflegeheim. Dort gibt es ja durch die Besuchsverbote das Bedürfnis zwischen Angehörigen und den Senioren, Kommunikation herzustellen. Und da klappte es mit dem WLAN nicht. Und es gab Datenschutzbedenken. Am Ende haben wir beraten und, soweit ich weiß, auch technische Unterstützung etwas geleistet übers Telefon. Und am Ende hat das dann auch geklappt. Also das heißt, wir sind mittlerweile, so hart sich das anhört, fast in einem Corona-Alltag angekommen. Ganz zu schweigen davon, dass wir natürlich auch in unserer eigenen Dienststelle Sicherheitsmaßnahmen organisieren durften, Homeoffice in einem großen Umfang erweitert haben und uns damit arbeitsfähig gehalten haben.
Das ist schon mal sehr spannend zu hören, dass sich doch einige an Sie gewandt haben. Das spricht ja erstmal dafür, dass man den Datenschutz als wichtiges Thema wahrnimmt, dass man wissen will, wie verhalte ich mich richtig. Und trotzdem hat man doch in der Diskussion rund um Corona und Datenschutz so rausgehört, dass es hieß, der Datenschutz ist ein Verhinderer. Wie so oft das eben behauptet wird. Was meinen Sie, warum richtet sich so häufig solch unbegründete Kritik gegen den Datenschutz, so wie jetzt eben auch teils in dieser aktuellen Krise?
Für mich ist es genauso wenig, wie ich es bei Ihnen herausgehört habe, wirklich im Detail nachvollziehbar. Meine Wahrnehmung ist häufig, es ist ein Reflex, eine Art Abschütteln. Da ist noch eine Anforderung mehr zu beachten. Das ist mehr oder minder in vielen Fällen auch das ein Gefühl, glaube ich, der Unsicherheit. Wir leben immer noch in einer Übergangsphase, 2 Jahre nach der Grundverordnung. Und da scheint es so etwas wie eine etwas tiefer sitzende Abwehrhaltung zu geben, die am Ende aber nicht verständlich ist. Das Volkszählungsurteil war 1983. Hessen würde in diesem Jahr ein rundes Jubiläum seines ersten Datenschutzgesetzes weltweit feiern. All das zeigt eigentlich, dass Datenschutz im Alltag angekommen sein sollte und ist vielleicht manchmal auch ein bisschen so ein Feigenblatt, um dann zu rechtfertigen, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht so ganz fertig ist mit seinen Aufgaben und organisatorischen Schritten.
Und wenn jetzt die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind betriebliche Datenschutzbeauftragte und wenn die jetzt im Unternehmen angesprochen werden und sagen, unser Krisenmanagement, das wird durch eure Maßnahmen erschwert, behindert, wie können wir die sozusagen mit einem guten Argument ausstatten? Dass kann man dann sagen, nee, eigentlich ist der Datenschutz eine Bedingung für ein Krisenmanagement im Rechtsstaat? Wäre das eine richtige Antwort?
Da sind wir absolut beisammen. Datenschutz ist doch etwas, was am Ende Vertrauen vermittelt, was Kontrolle für den Einzelnen verspricht. Und auf diese Weise ist es die Grundbedingung und sollte nicht als lästige Zusatzaufgabe wahrgenommen werden. Am Ende müssen wir doch den Leuten sehr genau erklären können, dass wir da intimste Daten über sie, über ihren Gesundheitszustand, die sonst nur ein Arzt bekommt, auch beim Arbeitgeber sorgfältig verarbeiten, dass wir sie löschen, sobald wir sie nicht mehr benötigen, dass da nicht jeder beliebige Zugriff hat oder dass da gerade weitergehende Schlussfolgerungen vielleicht, wenn alles hoffentlich mal ausgestanden ist, ziehen wollen. All das sind Versprechungen, die die Erforderlichkeitsgrundsatz, die Zweckbindung des Datenschutzrechts ganz klar einlösen lässt. Und deshalb wäre ich sehr, sehr froh, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen sich mit breiter Brust hinstellen und sagen, nein, Datenschutzrecht ermöglicht diese Maßnahmen, weil sie die Bedingungen für Vertrauen der Betroffenen schafft.
Was wäre denn, wenn man jetzt in die Unternehmen reinschaut, was wären denn Punkte, wenn man an Infektionsschutz und Datenschutz denkt, wo Sie am meisten so die Gefahr sehen, da könnte man Fehler machen? Ist es, dass man zu spät löscht? Ist es, dass man Daten, also eine Kollegin von Ihnen hat ja zum Beispiel geschrieben, so wenn man Besucherdaten erfasst, dann muss man da aufpassen, dass es nicht in die Datei mit reingelangt, dem man später Werbung schickt, um so ein krasses Beispiel einer unerlaubten Zweckänderung zu nehmen. Wo sehen Sie da Punkte, wo man besonders aufpassen muss, dass man den Datenschutz einhält, auch jetzt in Krisenzeiten?
Also meine größte Sorge richtet sich nicht auf solche bei guter Organisation hinzubekommenden Anforderungen, die, wenn es mal schiefgegangen sein sollte, dann auch bei einer Kontrolle, bei einer Beratung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten korrigiert werden können. Meine Sorge richtet sich eigentlich vielmehr darauf, dass man jetzt mit etwas Handlungsdruck im technischen Bereich nicht sorgfältig arbeitet, dass man vielleicht ab und zu auch einen Kompromiss eingeht, um einfach jedem seinen Zugriff aus dem Homeoffice zu ermöglichen und dann am Ende Datensicherheitslücken in Kauf nimmt. Lücken, auf die man vielleicht jetzt nicht achtet, die man später vergisst und die dann am Ende die Sicherheit unserer Daten, aber auch die Integrität des Unternehmens wirklich gefährden können, die für diejenigen, die immer noch kriminelle Absichten hegen, auch in diesen Zeiten dann am Ende fast eine Einladung darstellen. Das ist unsere Hauptsorge und an der Stelle versuchen wir auch sehr dezidiert zu beraten und klar zu machen, dass es immer wieder auch Lösungen gibt, die trotzdem umfassende Sicherheit gewährleisten. Das ist vielleicht manchmal nicht der schnellste Weg, aber am Ende der am nachhaltigsten dafür sorgt, dass wir auch nach Corona die Vorteile, die all diese Lösungen bieten, dann auch weiter gut nutzen können.
Sehen Sie, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht auch eine Chance darin, wenn man jetzt die notwendige Mühe hineinsteckt, ein sicheres und datenschutzgerechtes Homeoffice aufzubauen, dass man das ja auch später nutzen kann. Das ist jetzt eben für die Krisenzeit wichtig, aber man könnte eben später ja davon auch Gebrauch machen. Und da eigentlich, dann sind die Aufwände sozusagen nicht vergebens, sondern man hat tatsächlich was auch im Unternehmen erreicht.
Sofern die Zeit besteht, ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken, was kann ich auch nach der Corona-Zeit, was kann ich nach all diesen Lockdown-Maßnahmen noch an Nutzen daraus ziehen? Denn das, was wir im Moment erleben, ist doch wirklich eine Bewährungsprobe für unsere digitalen Lösungskonzepte. Viele Leute können im Moment nur noch so arbeiten, sind beeindruckend produktiv, trotz all dieser Einschränkungen. Ich habe Telefonschaltkonferenzen, wo im Hintergrund auch bei europäischen Partnern die Kinder zu hören sind, einfach das Alltagsleben im Büro mit stattfinden muss. Und trotzdem funktionieren die Dinge und das verdanken wir eben guten technischen Lösungen, die, wenn sie datenschutzgerecht gestaltet sind, uns keinerlei Sorgen machen, die aber unser Leben jetzt ermöglichen und sicherlich auch in Zukunft mehr Spielräume geben werden. Deshalb, ja, es lohnt sich darüber ein bisschen genauer nachzudenken oder, wenn der Prozess schon mal ins Laufen gekommen ist, nachzujustieren und bei Kompromissen vielleicht nochmal zu sehen, ob man auf noch einen sichereren Weg kommen kann.
Wenn wir jetzt gerade auch über die technischen Maßnahmen jetzt in Krisenzeiten sprechen, einerseits sicheres Homeoffice, wenn man denkt an VPN oder Modelle wie Zero Trust, wenn man an die Verschlüsselung der mobilen Datenträger denkt und so weiter. Es gibt ja etwas anderes Technisches, was jetzt zum Teil eben schon genutzt wird und vielleicht jetzt dann großflächig zum Einsatz eher kommen soll, die Tracking-Apps. Was sagen Sie, kann und darf man das Handy einsetzen, um eine Hilfe gegen, also um einen Überblick zumindest zu haben über die Verbreitung von Corona? Worauf sollte man da besonders achten? Und wenn ich das noch hinterher schicken kann, wenn man eine App wie die vom RKI anschaut, wo eben neben Tracking-Daten ja auch Gesundheitsdaten mit erhoben werden, eben über die, so wie Google Fit das eigentlich macht, über die Smart-Bänder, Tracking-Bänder, die man anhat. Wo sehen Sie da die Möglichkeiten für die Apps und worauf sollte man da achten aus Datenschutzsicht?
Ganz wichtig ist, dass nicht man achtet, sondern jeder. Die Entscheidung, ob eine Tracking-App zum Einsatz kommt, muss immer, und da nehme ich aber auch absoluten Konsens in der Politik wie bei den Datenschützern wahr, die Entscheidung von jedem Einzelnen sein und bleiben. Das heißt, wann sie startet, wann sie gegebenenfalls auch so hart, dass es für die Mediziner klingt, beendet wird. Das heißt, wir brauchen ein Konzept, das eindeutig einwilligungsbasiert ist, was die Freiwilligkeit des Betroffenen oder des Anwenders achtet. Und dann haben wir die Grundlagen auch dafür geschaffen, dass auf der einen Seite Vertrauen auch in den weiteren Prozess, wenn es dann mal tatsächlich zu einem Infekt gekommen sein sollte, besteht. Und dass auch auf einer gut informierten Einwilligung Klarheit besteht, wer was mit welchen Daten macht. Die Lösung des RKI, die jetzt sehr, sehr schnell kam, halte ich für nun ja einen mutigen Schritt. Ich kann sie aus Sicht der Mediziner vielleicht sogar nachvollziehen. Es herrscht hoher Handlungsdruck und auf diese Weise hatte man jetzt mit den Fitnessarmbändern vielleicht die Möglichkeit eines ersten Zugriffs. Meine Präferenz richtet sich allerdings auf die anderen Konzepte, die jetzt teils auch von den Betriebssystemanbietern mit auf den Weg gebracht werden sollen, die über Bluetooth-Kennungen, die sehr, sehr rasch ausgetauscht werden, gewissermaßen eine Bewegungshistorie im Gerät selber hinterlegen und erst dann, wenn es tatsächlich zu einem Infekt gekommen sein sollte, dieses Register bereitstellen, damit jeder dann nochmal durch sein Gerät überprüfen kann, hatte ich Kontakt mit jemandem, der aus heutiger Sicht als infiziert gelten muss und sollte ich deshalb meinen Gesundheitszustand überprüfen, mich testen lassen. Diese Modelle, eins noch kurz zum Schluss, kommen jetzt auch auf den Weg. Die Konzepte dafür sind jetzt, das nehmen wir alle in den Nachrichten ja wahr, das wird bis in die Talkshows tief in der Nacht verhandelt, eigentlich schon sehr, sehr weit entwickelt. Jetzt kommt es darauf an, dass es dafür technische Umsetzungen gibt und dass wir die auch nochmal genau ansehen können, halten all diese Technologien technischen Lösungen das ein, was wir in den Konzepten eigentlich sehr, sehr richtig festgelegt haben.
Neben der Freiwilligkeit, dem rechtzeitigen Löschen, ist ja auch bei diesen Apps das Pseudonym, das eingesetzt wird, ganz wichtig, dass es eben keiner auflösen kann, damit niemand jetzt plötzlich auch die Personenlisten identifizierter in Händen hat. Nun gibt es aber Fälle, wie wir zum Beispiel aus Niedersachsen ja wissen, als ein Beispiel, das ist auch in anderen Bundesländern, wo Gesundheitsämter eigentlich, würde man sagen, mit eigentlich guten Motiven gedacht, die entsprechenden Listen Infizierter weitergeben, zum Beispiel, dass Polizistinnen und Polizisten wissen, womit muss ich jetzt rechnen, wenn ich diese Person treffe. Aber was sagen Sie dazu? Ist ja mit den Gesundheitsämtern, da hat es ja auch schon von Ministerien Hinweise gegeben, dass das so nicht stattfinden soll, aber teilweise ist es eben dazu gekommen.
Ich bin an der Stelle fast ein bisschen froh, dass ich nicht die datenschutzrechtliche Verantwortung für diese Situation habe, dass das der Kollege Professor Petri zu verantworten hat. Insoweit fehlt mir ein bisschen der Überblick für die Lage in Bayern, bei der ich zunächst einmal einfach von meinem gewissermaßen Lehrbuchwissen ausgehe. Das darf nicht sein. All die Fälle, in denen wir solche Phänomene beobachten mussten, sind am Ende von den Datenschutzbehörden kritisiert, gestoppt worden. Sehr zu Recht, sehr verständlich. Ich habe Verständnis auch für die großen Sorgen der Polizisten, die da die Letzten sind, die wirklich in einem Massengeschäft draußen unterwegs sind und die deshalb einen Schutzanspruch haben. Aber das geht auf andere Weise als durch irgendwelche Listen, die Polizei zu einer im Wortsinne solchen Polizei machen. Das ist eine beklemmende Vorstellung, von der wir uns sehr, sehr rasch wieder lösen sollten, weil wir ansonsten Grundlagen gefährden, die für uns alle über Corona hinaus essentiell sind. Wir wollen uns keine Polizei vorstellen, die mit einem allumfassenden Wissen uns gegenübertritt.
Was kann man denn, so wir hatten vorhin gesagt, dass man könnte vielleicht aus dieser Erfahrung jetzt mit dem Homeoffice was lernen. Gibt es irgendwas, was man für den Datenschutz lernen kann aus dieser Corona-Krise, wo man gesagt hat, damit sollten wir uns vielleicht im Zuge eines Notfallvorsorgekonzepts nochmal besser befassen, wenn das nochmal zu einer ähnlichen Situation kommt?
Wir bemerken an dieser Stelle, dass wir in ein paar Bereichen noch nicht in der digitalen Welt richtig Fuß gefasst haben. Das sind die Fälle, die Sie am Anfang angesprochen haben, dort, wo die Kommunikation beispielsweise im Schulbereich leidet, weil es keine sicheren Systeme gibt, auf die man sich schon eingelassen hat. Wir merken an der Stelle, welche Vorteile Digitalisierung bietet und büßen jetzt an manchen, nicht vielen Stellen, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal dann nicht die größte Priorität hineingesetzt haben, eine technisch vernünftige, für die Anwender freundliche und am Ende auch datenschutzkonforme Lösung auf den Weg zu bringen. Das ist vielleicht ein bisschen die Lehre, dass es sich lohnt, sich mit technischen Innovationen zu beschäftigen und die Potenziale in jedem Bereich unseres Lebens genauer auszuschöpfen.
Wenn wir jetzt mal den Blick sozusagen einerseits auf die Bundesländer, eben auf ganz Deutschland, aber auch auf die EU richten, dann sehen wir zum einen, dass in der Corona-Krise auch natürlich, weil sich gerade in den verschiedenen EU-Mitgliedsländern unterschiedliche Lagen vorfinden. Also wir haben unterschiedlich viele Infektionen zu beklagen, unterschiedliche viele Sterbefälle zu beklagen. Die Einschätzung der Lage, die Maßnahmen unterscheiden sich bei EU-Mitgliedsländern, aber auch bei den Bundesländern. Da hat es ja auch einiges an Diskussion generell gegeben, politisch. Und wenn man jetzt auf den Datenschutz guckt, da würde man sagen, da ist ja Einigkeit bei dem Thema Corona, sowohl wenn man an die DSK denkt, als auch was der Europäische Datenschutzausschuss veröffentlicht hat, jetzt auch ganz aktuell nochmal zu den Corona-Apps. Aber bei anderen Themen gibt es ja so Abweichungen zwischen den Aufsichtsbehörden Deutschland in der EU, Stichwort irische Aufsichtsbehörde. Da sind ja spürbare Differenzen zu erkennen. Wie empfinden Sie das? Kann man auch hier vielleicht ein bisschen was lernen im Datenschutz, dass man Abweichungen möglichst vermeiden sollte, dass es auf Harmonisierung wirklich ankommt?
Zunächst mal bin ich dankbar, dass jemand, der die Dinge so kritisch von außen beurteilt wie Sie, das Bild von heute als Bild der Einigkeit wahrnimmt. Das ist auch aus meiner Sicht richtig. Wir haben intern sehr intensive Diskussionsprozesse, die am Ende nach außen ein geschlossenes Ergebnis vermitteln. Das ist aber, wenn man genau hinschaut, nichts Neues. Manchmal werden wir nur im Alltag einfach nicht so unter Handlungsdruck gesetzt, wie es im Moment die Corona-Krise tut. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wir diskutieren über die Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit sozialer Netzwerke, überall die großen Probleme mit der irischen Behörde schon und auch vielen anderen im Übrigen. Da mag ich nicht immer nur zu den armen Kollegen gucken. Diskutieren wir schon länger und intensiv. Die Fragestellungen sind komplex, auch die Bemühungen mit den Unternehmen zu einer Lösung zu kommen. Was wir im Moment im Grunde nur wahrnehmen, ist, dass Corona das Ganze in einer unglaublichen Weise verdichtet. Und insoweit würde ich mir wünschen, dass diese extrem effizienten Abstimmungsprozesse, die wir im Moment haben, wo teils Dokumente am grünen Donnerstagabend, Karfreitagnacht kommen und am Dienstag nach Ostern schon ein Ergebnis da ist, was unglaublich beeindruckend ist, dass wir das einfach fortführen und in diesem Geist der intensiven Abstimmung weitermachen können und Ergebnisse produzieren, die dann draußen als klare Leitlinie erkannt werden. Da bin ich eigentlich viel zuversichtlicher, als das jetzt so Ihr Rückblick zeigt.
Und das wäre ja für unsere Hörerinnen und Hörer auch eben eine sehr schöne Entwicklung, dass man da möglichst einheitliche Leitlinien, einheitliches Bild, dass man nicht gucken muss, Moment mal, ist vielleicht bei mir im Bundesland dann doch nochmal eine leicht andere Aussage zu finden. Wenn wir jetzt an die Kontrollen der Aufsichtsbehörden denken und daran die Belastung der Unternehmen, kann man sagen, die Aufsichtsbehörden würden sich jetzt erstmal zurückhalten, weil die Unternehmen so stark belastet sind mit der Corona-Krise? Oder ist gerade, wie wir ja besprochen haben, jetzt wichtig, dass man auch den Datenschutz auch in Krisenzeiten beachtet, dass sie sagen würden, nee, Kontrollen werden wir eher uns nicht zurückhalten, sondern auf jeden Fall Beratung intensivieren und vielleicht auch die eine oder andere Kontrolle machen, weil es eben gerade um so sensible Daten geht?
Lassen Sie mich vielleicht ein paar Dinge etwas in eine andere Ordnung bringen. Ich komme mit dem Bild nicht zurecht, dass eine datenschutzrechtliche Kontrolle eine Belastung für das Unternehmen darstellt. Es ist eine Aufgabe, so wie auch der Besuch des Steuerkontrolleurs, des Außenprüfers und viele andere Dinge mehr. Es ist am Ende nichts anderes als das Einlösen eines Versprechens. Der Staat hat mit dem Datenschutzrecht, mit der Datenschutzgrundverordnung einen Rechtsrahmen gesetzt, für dessen Einhaltung immer wieder auch aufsichtliche Schritte, Kontrollen auch vor Ort nötig sind. In vielen Fällen sind wir im Moment noch durch andere Initiativen unterwegs. Wir sind in den allermeisten Fällen im Moment durch Beschwerden der Betroffenen getrieben, aber auch einfach im Bild einer Arbeitsbelastung werden diese anlasslosen Kontrollen wieder zunehmen. Heute, in Zeiten von Corona, müssen wir uns entscheiden, was ist für uns wesentlich, was ist für die Gewährleistung des Datenschutzes wichtig. Und da spielt eine Kontrolle eine viel geringere Rolle, als jetzt beispielsweise in der Fläche zu beraten, akute Sorgen aufzugreifen oder auch auf eine andere Weise als durch eine Vor-Ort-Kontrolle, die ja mit medizinischen Risiken verbunden sein kann, mit dem Unternehmen Kontakt zu halten und Fragen zu klären, die durch irgendetwas aufgeworfen sein können. Insoweit machen wir im Grunde im Datenschutzrecht übrigens nichts anderes als Verwaltung seit vielen, vielen Jahren. Sie haben einen Vollstreckungsfrieden in der Steuerverwaltung, beim Bußgeld, überall vor Weihnachten. Sie haben an der Stelle einfach so ein bisschen den Respekt vor den auch menschlichen Belastungen, die so eine besondere Phase, so eine Krisensituation, wie wir sie im Moment haben, mit sich bringt. Insoweit haben wir kommuniziert und genauso alle anderen Aufsichtsbehörden, dass wir im Moment Bußgeldverfahren, soweit nicht irgendwelche Fristen uns anderes diktieren, aussetzen und sobald die Krisenmaßnahmen stabil laufen, erst dann wieder zu einem Alltagsbetrieb übergehen. Das ist auch ein Beitrag unsererseits, dass einfach die richtigen Prioritäten gesetzt werden können. Jetzt geht es mal um erstmal einen stabilen Grundbetrieb, um die Gewährleistung von Vorsorge, dass die Menschen gesund arbeiten können. Und dort, wo wir noch an Altfällen beispielsweise durch Bußgeldverfahren Dinge abzuarbeiten haben, dort setzen wir an, wenn wieder hoffentlich normale Zustände herrschen.
Ich glaube, das ist auch ein sehr schöne Aussage, eine schöne Information, die passt zu dem, worüber wir eingangs gesprochen haben, dass der Datenschutz eben kein Verhinderer in der Krise ist, sondern eben unterstützend ein Baustein ist, um möglichst gut durch die Krise zu kommen. Von meiner Seite als abschließende Frage an Sie, Herr Will. Nun ist natürlich die Corona-Krise eine prägende Erfahrung, ganz klar, jetzt in der Zeit Ihres neuen Amtes. Aber gibt es andere Erfahrungen, die Sie im neuen Amt gemacht haben, mit uns teilen wollen? Haben Sie vielleicht Empfehlungen, Wünsche an die Unternehmen, die Datenschutzbeauftragten? Was können Sie uns da sagen?
Ein bisschen muss ich leider einräumen, ist Corona ein dominantes Thema in meiner Startphase geworden, die manches auch hat einfrieren lassen. Was ich erlebt habe, was zuvor schon ein deutliches Bild war, war das Bild des offenen, klaren und vertrauensvollen Miteinanders. Die Unternehmen stellen an uns Fragen, klären manchmal auch mit einem übereifrigen Ansatz, welche Lösungsmöglichkeiten sie haben, und stellen dann mit uns fest, dass vielleicht, wenn man auch einen europäischen Rahmen dann daneben legt, manches, was so als erste Lösung für immer noch offene Fragen, beispielsweise aus der Grundverordnung, dann entwickelt wurde, eigentlich noch ein bisschen praktischer gestaltet werden kann, wenn man es mit den Lösungsansätzen vergleicht, die wir anderweitig schon gesehen haben und auf die wir dann aufmerksam machen können. Am Ende würde ich mir wünschen, dass dieses Vertrauensvolle auf die Aufsichtsbehörde zugehen, das löst ja bei manchen Beklemmungen aus, auch nach Corona Bestand hat, dass wir so gemeinsam an einem hohen Datenschutzniveau arbeiten, ohne gewissermaßen, die Wand dazwischen zu sehen, die eine Aufsichtsbehörde mit Sanktionsbefugnissen von einem verantwortlichen Unternehmen eigentlich so auf sicheren Abstand hält. Das ist bis jetzt ein Gefühl, das mir in vielen Gesprächen vermittelt wurde und was ich gerne stabil weiterführen würde.
Ja, da möchte ich mich herzlich für diesen Eindruck bei Ihnen bedanken von meiner Seite her und gebe jetzt an meinen Kollegen, der bestimmt auch noch etwas eine spannende Einschätzung von Ihnen gerne hätte.
Sehr, sehr gern.
Ich möchte noch einmal kurz auf das Thema Webkonferenzen zurückkommen. Sie haben die technische Seite und die technischen Möglichkeiten im Homeoffice bereits schon kurz thematisiert. Die großen Anbieter solcher Webkonferenz-Tools, vorwiegend aus den USA, profitieren ja massiv von der Arbeitsverlagerung ins Digitale. Gleichzeitig hört und liest man mehr Kritik an den Datenschutzeinstellungen der Tools. Zoom ist nur ein Beispiel, nicht viel anders verhält es sich mit anderen Anbietern. Könnten Sie und Ihre Kollegen von den Aufsichtsbehörden nicht stärker auf diese Anbieter einwirken, um sozusagen Privacy by Default durchzusetzen? Bislang liegt der schwarze Peter ja ein bisschen bei den Anwendern.
Das Thema Privacy by Default ist in der Tat ein kleines Paradox in der Grundverordnung. Einerseits richtet sich die Verpflichtung an den Verantwortlichen, andererseits, das ist vollkommen klar, das gilt für kleine Unternehmen genauso wie für ganz große, kaufen wir bei Herstellern von Produkten ein, die uns am Ende schon mit ihrem Design die meisten Lösungen in vielen Fällen hoffentlich mitgeben, aber auch manchmal eben die Konflikte und Defizite ihrer Entwicklungen. Wir sind, glaube ich, abweichend von dieser Ordnung trotz allem schon auch in unmittelbarem Gespräch mit Herstellern, mit den eigentlichen Schaltstellen. Ein Beispiel dafür ist die Prüfung von Windows 10, die wir im Winter letzten Jahres durchgeführt haben. Eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe, mit Microsoft direkt über deren Produktdesign uns zu unterhalten und Detaileinstellungen zu prüfen. Das wäre Aufgabe eines Unternehmens, eines Verantwortlichen. Wir haben uns nur jetzt für den direkten Weg entschieden, weil es an der Stelle um ein Massenprodukt geht. Und es ist am Ende die Frage der Bereitschaft der Unternehmen und andererseits natürlich auch unserer Ressourcen. Wir sind immer noch eine 30-Mann-Behörde und dem Rest der Aufsichtsbehörden in Deutschland geht es da nicht viel anders, dass wir uns dann eben solchen sehr, sehr komplexen Fragestellungen auch im Europäischen Verbund widmen und auf diese Weise in der Fläche für etwas schneller datenschutzgerechte Lösungen sorgen. Das ist ein Vorsatz, vollkommen klar. Der Gesetzgeber kann uns da nur noch ein bisschen unter die Arme greifen, indem er dieses Prinzip Privacy by Design an anderer Stelle als in der Grundverordnung vielleicht unmittelbar auch an die Hersteller richtet. Ob das in einem europäischen Produktrecht ist oder irgendwo anders in der europäischen Rechtsordnung, lasse ich jetzt mal als kleine bayerische Aufsichtsbehörde offen.
Aber vermutlich auf europäischer Ebene und jetzt nicht auf deutscher gesetzgeberischer Ebene.
Die Wunschvorstellung für die Unternehmen schon alleine, aber genauso für uns als Aufsichtsbehörden in einem europäischen Verbund muss es sein, dass das der europäische Gesetzgeber regelt. Wir ja bereits viele andere Dinge, denken Sie nur an Verbraucherkredite, Haustürwiderruf oder Produkthaftung geregelt hat. Also das, denke ich, ist eine stimmige und am Ende auch lohnende Aufgabe für einen europäischen Gesetzgeber.
Vielen Dank, Herr Will. Ich habe keine weitere Frage, aber ich bedanke mich für das Gespräch und für Ihre Antworten.
Dann wünsche ich Ihnen und unseren Hörern alles Gute. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Krisenzeiten.
Auch vielen Dank von meiner Seite. Und ich fand das also wirklich, gerade weil eben Datenschutz in Krisenzeiten da auch einen Touch gekriegt hat, als Verhinderer fand ich es eben sehr wichtig, dass Herr Will uns gesagt hat, wie es tatsächlich einzuordnen ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.